Fenster zu?
Ja.
So, dann herzlich willkommen. Die anderen, die sich noch zugetan haben, auch Rita und Karl-Heinz, Tochter, seid euch gegrüßt und willkommen. Das ist schön, dass ihr da seid. Timon ist auch da. Hallo Timon, ich sehe dich inzwischen im Balken. Wer ist sonst noch neu oder zum ersten Mal? Niki ist schon das zweite Mal. Aber alle ganz herzlich eingeladen. Ja? Dritte Mal. Das ist ja positiv. Ja, und wie ihr schon seht, immer mit Abstand, mit Maske. Wenn wir uns hinsetzen, dürfen wir die Maske abnehmen. Dort ist der Eingang und hier nachher ist der Ausgang. Und da ist auch Produktmittel zum Desinfizieren für die Hände. Dürft ihr gerne nehmen. Und nachher habe ich noch was zu sagen, aber wir wollen mal beginnen, direkt mit einem Lied. Das auch, nachher, immer alles. Nicht alles. Dann singen wir das erste Lied, 222. Singe mit Maske immer. Thank you. noch was. Nachher, wer sich noch nicht eingetragen hat in der Liste, darf gerne machen. Die Liste nach 4 Wochen werden wir sie dann zerstören. Also löschen, kaputt machen, brennen, irgendwie was machen. Also die sind dann nicht mehr da. Das ist nur, dass wir, gesetzlich ist es so, wir müssen das haben. Denn wenn was ist, dass dann einfach wir wissen, wer das ist. Und dass wir dann können wir die Sachen, die Daten weiterleiten. Ne? Das ist sehr wichtig, dass wir die Gesetze gehorchen und das machen, wie es gemacht werden muss. So, dann habe ich noch eine Neuigkeit, sehr schön. Lea hat es für uns gemacht. Wir danken dir ganz herzlich. Und sie hat für uns Kalender bestellt und sie sind jetzt schon hier. Da ist etwas für ältere Leute, für Große, auch für Kinder, sowas. Mit sehr schönen Bildern hinten. Ja, und auch für Kinder, aber auch was. Also wunderbar, ihr dürft sie gerne nehmen. Wir sind da vorne. Benni hat es da hingelegt. Extra für uns alle. Ne? Das ist wunderbar. Jetzt kommt ja die Zeit, wo wir was verschenken können. Weihnachtszeit und so. Und das ist auch wunderbar. Und beten wir auch dann für Weihnachten, für 23. Ja. 24. Weihnachten, okay. Da haben wir vor, hier uns zusammen zu treffen, versammeln. Und dann machen wir etwas Besonderes. Da können wir dafür auch beten. Dann seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, ja. Und beten wir dafür, dass der Herr da auch segnet und leitet und führt. Und ja, bevor wir weitergehen, da wollte ich mal nochmal kurz beten, den Herrn anbeten und danken für seine Gnade. Ja, Herr Jesus, wir sind ja sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt alle hier zusammen sind. Es ist sehr wichtig, dass wir dich anbeten, dich preisen, Herr, weil du für uns gestorben bist. Wir glauben in deinen Namen, Herr Jesus, wir glauben in dein Wort. Und wir möchten auch dein Wort heute auch hören. Und es ist wunderbar, dass wir diese Gelegenheit heute haben, in aller Freiheit. Bitte segne uns alle. Wir brauchen dich. Und jeder hat seine Sorgen. Jeder hat seine Bedürfnisse. Jeder hat seine Last. Und wir wissen, dass du nur derjenige, der Einzigste bist, der das nehmen kann, Herr. Uns helfen, uns leiten und führen. Und wir segnen jeden, Herr, der hier ist. Und wir bitten dich. Segne uns allen und führe uns und leite du uns. Amen. Amen. So, dann habe ich einen Vers mit euch, wie ich es zusammenlesen. Oder Klavier. Es ist so schön, wenn als nicht nur alles genau läuft, wie es laufen muss. Das ist doch so schön. Müssen wir ganz locker bleiben, es passiert gar nichts. Man stört nicht daran. Nur. Man hat Frieden und auch Freude, denn der Herr verdient, dass wir das von Liebe, vom Herzen machen. Also ich habe dann in dieser Woche ein bisschen was erfahren und erlebt. Und das bestimmt passiert euch allen mal, ne? Dass ihr euch mal in dieser Woche habt ihr mal bestimmt gedacht, oh, da habe ich jetzt Sorgen in diese Richtung, da habe ich eine Last in diese Richtung, da habe ich Probleme und das und das. Und es ist auch menschlich, dass wir uns wünschen vom ganzen Herzen, dass die Sachen sich mal ändern oder lösen oder verändern und ja, das ist ja normal, ne? Das passiert sowas. Und ich habe auch jetzt in diese Tage, in diese Zeit auch immer überlegt, oh, jetzt mit dem Umzug und dann die Arbeit ist noch mehr geworden und alles, ja, wie soll ich das jetzt alles machen? Ne? Dann kommt wieder Stress und Sorgen und so. Und da konnte ich nicht anders machen, als nur einen Vers denken, den ich sehr gut kenne und ich glaube, viele von euch kennen ihn sehr gut. Und das ist wichtig, dass wir, wenn wir so Angriffe oder uns so blöd oder komisch oder schlecht fühlen, dann direkt in Gottes Wort reingehen und vor allem das, was wir verstanden haben oder schon sehr lange gehört haben, einfach wieder nachholen, nachlesen. Das tut sehr gut, denn da ist Kraft, wie wir es gesungen haben, ne? In Gottes Wort, in Gottes Blut, da ist Kraft. Und dieses Vers ist in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9 und 10. Nur 2 Verse werde ich, denn nachher kommt der Yoshi und dann macht er die Predigt. Ich will ja keine Predigt halten. Und da sagt der Paulus, nach wo er erklärt, dass er versucht, nicht so hochmutig zu sein, dass der Satan ihn angegriffen hat und immer angreift, weil er so hochmutig sein könnte. Und dann sagt er, ich werde immer angegriffen nach all diese, was er erlebt hat, dann sagt er nur 2 Verse, Und da sagt er, aber er hat zu mir gesagt, das bedeutet Jesus Christus hat ihm gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also, wenn wir das mit den anderen reden in der Welt, mit unseren Kollegen, Freunden, Nachbarn, Verwandten, die nicht glauben, die werden sagen, ja, das ist ein komisches Gotteswort, das ist umgekehrt alles, ne, was die Welt normalerweise lehrt. Und gerade wenn wir in Not sind, gerade wenn wir in Gefahr sind, gerade wenn wir so viele Probleme in unserem Leben haben, gerade da muss ich mich freuen. Denn gerade dann, wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders, also es ist was Besonderes, an dir. Gerade in diesem Moment. Und da konnte ich nur sagen, Herr, danke, dass ich schwach bin. Ich kann es nicht alleine machen, das, was ich jetzt vorhabe in diesem nächsten Monat. Ich schaffe es nicht. Aber ich danke dir. Denn deine Gnade zuerst reicht mir. Denn ich kann es nur machen durch seine Gnade. Ne? Durch meine Kraft nicht. Und dann ganz besonders an dir. Dann diese Kraft wirkt so besonders. Und da spürst du dann seine Wirkung und seine Hilfe. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Ich bin nicht stolz auf meine Schwachheit. Habt ihr mal gesagt, ich bin stolz auf meine Schwachheit? Das ist immer umgedreht. Ich bin stolz, dass ich heute richtig stark bin, dass ich das gemacht habe, dass ich das gemacht habe. Es ist auch richtig so. Aber es ist total umgedreht, alles, was wir normalerweise in der Welt lernen und sehen. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Und das ist wunderbar. Mit Freude muss ich das alles tragen. Und deswegen bin ich immer glücklich, versuche ich immer glücklich in meinem Leben zu sein. Nein, weil ich will da nicht jetzt übertreiben, aber man muss glücklich sein. Denn ob so oder so, ich bin froh, denn ich bin in Gnade Gottes beschützt, befreit von meiner Sünde. Und jetzt habe ich ihn, er weiß, was ich brauche jeden Tag. Und er gibt mir die Kraft dafür. Das ist wirklich ein wunderschönes Vers. Das nehme ich mir immer mit, wenn ich solche Anfechtungen, wenn ich solche Sorgen und Probleme habe, dann greife ich direkt in diesen Vers. Dann danke ich dem, wenn Paulus das gesagt hat, dieser wunderbare Bruder, was er alles getan hat für den Herrn und gelitten hat, dann kann ich es auch für mein Leben sehr, sehr gut anwenden. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Und was trage ich alles mit Freude? Wenn ich schwach bin, misshandelt werde, wenn meine Kollegen mich nicht respektieren, wenn meine Eltern mich nicht respektieren, weil ich jetzt ein Christ bin, ein Gläubiger. Da sind so viele Geschwister, die wurden verfolgt, misshandelt von ihren Eltern oder ihre Väter, Eltern oder Geschwister, weil sie jetzt gläubig sind. Viele wurden rausgeschmissen. Oder Entbehrungen. Wenn ich jetzt arm bin und wenn ich nicht das habe, was mein Nächster hat, unbedingt. Ein schönes Mercedes, ein schönes Haus. Ne? Und so weiter. Oder Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, sage ich, und das sagt Paulus, und das müssen wir alle in unseren Herzen sagen, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen. Das wollte ich euch in den Herzen legen, auf dem Herzen legen, dass Gottes Wort auch jetzt weiterwirken kann, dass wir, bestimmt hat Gott schon Yoshi vorbereitet für alles und wir wollen jetzt vom ganzen Herzen sein Wort weiterhören. Aber wenn du schwach bist heute Nachmittag, dann bist du an einem richtigen Platz. Wenn du schwach bist, dann bist du an einem richtigen Platz. Denn das ist jetzt dieser Moment, wo du was lernen kannst. Denn Gottes Gnade, er will dich jetzt umarmen und helfen, in dein Leben zu wirken. Du musst es nur erlauben. Komm rein. Hallo. Ich wollte nochmal für Josche beten. Ihr könnt euch sitzen bleiben. Es ist wichtig, dass wir uns im Gebet unterstützen, dass Gott reden kann in unserem Herzen. Lieber Jesus, wir sind dir sehr dankbar, dass wir dein Wort hier in dieser Erde, auf dieser Erde haben dürfen, dass du uns diese ganzen Wörter geschenkt hast, dass wir verstehen können, Herr. Und wir wollen es auch anwenden in unserem Leben. Bitte segne uns und segne du auch Josche, jetzt, wenn er hier vorne steht. Er braucht Kraft, Freiheit und dass er von dir geleitet werden darf, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.
Danke, Matteo. Schwach. Es ist jetzt nicht nur in der aller Frische, früh am Morgen. Ich glaube, wir sind alle vielleicht ein bisschen müde. Vielleicht hattest du vorher noch einen Verdauungskaffee oder hast du noch Mittagsschläfe gemacht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr könnt mir folgen die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Ja, und vielen Dank auch für das Beten. Ich glaube, wir Brüder brauchen das auch immer wieder, dass auch unterstützt wird im Gebet, auch in der Vorbereitungszeit auf das Thema, für die Andacht, für die Botschaft. Vielen Dank auch für euch, die ihr vielleicht auch an mich gedacht habt in der Woche und mal für mich gebetet habt. Und ich habe es diese Woche ziemlich schön verspürt, weil bei mir ist das immer so das Thema. Das ist immer dieses Entscheidende, bis man ein Thema hat, über was man aufs Herz gelegt bekommt von Gott. Das ist schon die größte Sache bei mir persönlich. Und das war dieses Jahr, diese Woche ziemlich schnell bei mir, so dass ich ein Thema hatte und da war ich auch sehr froh drüber und hatte auch diese Zuversicht, dass es auch das richtige Thema für heute Abend ist. Genau, ich möchte uns einleitend ein paar Verse vorlesen. Es geht nicht um die Verse direkt, heute geht es mehr um ein Thema, aber dieses Thema, ihr dürft es gleich erraten, sehen wir in diesem Text. Schlagen wir mal auf Galater Kapitel 2, also der Brief an die Galater von Paulus. Kapitel 2, Abvers 11. Da berichtet nämlich Paulus und sagt, da spricht Paulus und sagt, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, also die nicht Juden waren. Als sie aber kamen, zog er sich zurück, und sonderte er sich ab, weil er die aus der Beschneidung, also die Juden, fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? So weiter mal. Jetzt die Frage an euch, was meint ihr? Was könnte das Thema, das ich jetzt aus diesem Text hier jetzt herausnehmen möchte, was könnte das Thema für heute Abend sein?
Ein ungeheucheltes Leben.
Ein ungeheucheltes Leben, ja. Ihr trifft es auch. Mein Thema für heute Abend, die jetzige Botschaft ist, sind eigentlich, ich habe uns zwei Fragen mitgebracht. Und ich möchte auch unsere, oder die Predigt heute Abend, in drei Punkten untergliedern. Zwei Fragen und vielleicht noch mehr eine Aussage. Die erste Frage, warum fürchte ich mich vor Menschen? Die zweite Frage, wie fürchte ich Gott? Und als dritter Punkt dann noch die Früchte der Gottesfurcht. Drei Punkte für heute Abend. Ich denke, das ist ein Thema, diese Menschenfurcht bzw. diese Gottesfurcht, die uns jeden irgendwie anbelangt, ja? Jeden irgendwie, auf jeden ankommt. Mich insbesondere auch. Das beschäftigt mich schon seit Jahren eigentlich, das Thema, wo ich immer wieder merke, das Thema der Menschenfurcht und das Thema der Gottesfurcht, das ist ein ganz großes Thema in meinem Leben. Vielleicht auch bei dir in deinem Leben. Gehen wir zu Punkt 1. Warum fürchte ich mich vor Menschen? Ich denke, auf den ersten Blick sieht das Thema vielleicht gar nicht so dramatisch aus. Ich denke, die Grundeinstellung ist eines Menschen, der vielleicht sagt, du, ich ziehe mein Ding durch. Oder der vielleicht auch sagt, was andere über mich denken, ist mir eigentlich völlig egal. Das kann man ja so sagen. Vielleicht sagt auch der eine, du, ich lasse mich nicht von anderen beeinflussen. Wie gesagt, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Und ich denke, so eine Entscheidung oder so eine Einstellung ist ja irgendwie auch, steckt in jedem von uns ein bisschen. Ist ja auch gut, ja, sich nicht beeinflussen lassen, unbedingt von anderen, sondern das zu machen, was man aus der Überzeugung her von sich aus selber tun würde. Ist ja gut. Und nach außen hin kann man vielleicht auch so einen Mensch darstellen, der sein Ding durchzieht, der sich nicht beeinflussen lässt. Aber wie es dann wirklich in Wirklichkeit in dir selber aussieht oder inwiefern du dich doch beeinflussen lässt, von Menschen oder dem Denken der anderen, was können die anderen von dir denken, das weißt oft nur du selber. Und ich habe mich die Frage gestellt, wo in meinem oder in deinem Leben beginnt diese Menschenfurcht? Diese Furcht vor Menschen, wo beginnt sie? Wir können uns da mal selber prüfen. Ich habe mir selber die Frage gestellt, was würde ich an einem Tag in meinem Leben, nur an einem Tag mal ganz ohne Mitmenschen anders oder überhaupt vielleicht gar nicht tun. Und dann bin ich so mal durch so einen Tag gegangen von mir und habe feststellen müssen, ich würde ganz viel doch irgendwie anders machen. Und vieles, auch Kleinigkeiten, ob jetzt dramatisch oder nicht so dramatisch, ob große Dinge oder kleine Dinge, tue ich doch irgendwie anders aus Furcht vor den Menschen oder aus diesem Denken, was denken die anderen von mir. Ja? Und das ist oft so, im ersten Blick vielleicht nichts Dramatisches, aber dann, wenn man ehrlich zu sich selber ist, es ist doch ein ganz großes Thema in meinem Leben. Vielleicht auch bei dir. Ja, wo beginnt diese Menschenfurcht? Ein Beispiel auch aus meinem Leben, ich war mal unterwegs mit einem Kumpel, wir hatten da mehrere Tage so eine Wüstentour vor uns und es war echt eine schöne, tolle Zeit und das ging, glaube ich, über eine Woche. Und wie es also ist, auf Tour mit Rucksack auf dem Rücken und man lässt sich ja irgendwie gehen. Irgendwann macht man einen Spiegel 10 Tage lang, man lässt sich irgendwie gehen und alles wird einem irgendwie egal. Und dann kommt man nach 10 Tagen wieder unter die Zivilisation und dann, das ist so das beste Beispiel, wo ich bringen kann, irgendwie schaut man dann in den Spiegel, erschrickt und denkt, oh, was denken die anderen von mir? Also in dem Beispiel war es jetzt mal was gut, war es ja positiv. Mal wieder zu denken, was könnten die anderen von einem denken, weil, ja, dass man einmal wieder korrigiert wird, dass man sich wieder wäscht und sich wieder neue Klamotten anzieht. Aber das war so ein Beispiel, wo ich gedacht habe bei mir, ja, das war so was, wo ich erlebt habe, krass, das machst du eigentlich nur, also von dir aus, das hätte ich voll gehen lassen, ja, aber das machst du eigentlich nur mit dem, wie kommst du bei anderen an. Ja, und das fand ich sehr interessant. Erklären tut es ziemlich gut, dieses Verhaltensmuster, sage ich mal. Natürlich passen wir uns auch Menschen an. Wir passen uns ja auch irgendwie auch der Gesellschaft an. Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass das schlecht sein muss. Wo ich in Israel war, waren ganz viele Hochdeutsche. Da hat man auch Hochdeutsch gesprochen. Wo ich dann wieder in Balingen war, beim Nani ist vielleicht noch ein bisschen so, dauert es eine Weile, aber dann schwätzt man wieder. Ja? Dann ruft man wieder Schwäbisch. Ja? Man passt sich auch an. Und das heißt auch, hat auch nicht gleich was mit Menschenfurcht zu tun. Das ist auch, das meint die Bibel vielleicht auch nicht mit Menschenfurcht. Aber die Frage ist vielleicht, wo liegt das Problem bei der Menschenfurcht? Wo liegt's? Ja, wir waren alle mal Teenager, das letzte Beispiel jetzt, dass ihr wisst, um was ich handelt oder was ich meine. Wir waren alle mal Teenager und ich denke, wir waren alle mal auch so, dass wir uns auch nach der Mode gegangen sind, modische Jeans gekauft hat. Das ist auch nicht gleich ein Problem, aber du kannst dir eine modische Jeans kaufen, aus dem praktischen oder optischen Gründen oder sowas, oder einfach weil du es brauchst. Aber du kannst dir die klitzegleiche modische Jeans vielleicht auch kaufen, nur aus der Hinsicht oder aus dem Punkt, weil du mitmachen willst. Weil du denkst, was denken die anderen von mir? Ich muss das Gleiche haben. Auch nur so ein kleines Beispiel im Leben. Aber ich möchte es einfach nur verdeutlichen. Wir haben doch irgendwie mit der Menschenfurcht alle etwas am Hut. Und wir tun es bewusst oder auch unbewusst. Aber wo liegt das Problem? Ich persönlich, um einfach jetzt auch einen Strich da jetzt zu ziehen, denke, das Problem liegt darin, nämlich, was tue ich bewusst was tue ich bewusst aus dem Denken, was andere über mich denken oder sagen könnten, ohne dass ich, vielleicht auch aus Überzeugung, oder dass ich das eigentlich anders machen würde. Ich denke, das ist das Problem. Was tust du eigentlich aus Überzeugung so und machst es aus Menschenfurcht nicht? Für uns Gläubige heißt es vielleicht, wo in meinem Leben, vielleicht auch wo in deinem Leben, steht diese Furcht vor Menschen über der Furcht vor Gott. Ich meine, die beste Frage, wo du viele Dinge in deinem Leben, kleine oder große Dinge, ziemlich reflektieren kannst. Dinge, die du in deinem Leben vielleicht auch ausrichten kannst, ja? Wo steht die Furcht vor Menschen über der Furcht vor Gott? Und alles, was Gott auch beinhaltet, also sein Wort, was Gott möchte, seine Gebote, seine Satzungen, alles das. Das hat was mit diesen Prioritäten zu tun. Ich möchte sogar behaupten, dass wir Menschen, du oder ich denke wir alle Menschen, auch hier, ich habe das Beispiel von Petrus gelesen, dass wir Menschen nicht, und keiner, völlig frei von dieser Menschenfurcht ist. Möchte ich mal einfach so in den Raum werfen. Warum? Wie gesagt, weil große Männer und Frauen auch aus dem Wort Gottes das klitzegleiche Problem hatten. Und ich wage es nicht zu behaupten, größer wie Petrus zu sein oder wie Abraham oder so. Ich möchte uns ein paar Beispiele bringen. Gerade fangen wir mal bei Abraham an. Die Bibel berichtet uns, als er, weil es eine Hungersnot war, als er nach Ägypten ging, da hat er seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Warum hat er das getan? Weil er Angst hatte. Aus Furcht vor den Ägyptern. Dass sie ihn umbringen hätten können oder seine Frau dann halt hätten, ja. Er hat gelogen, er hat sich zur Lüge verleiten lassen, aus Menschenfurcht. Und das war ein Abraham, unser Glaubensvater. Oder gehen wir zu einer zweiten Person, den König Saul. Vielleicht eine Person schlechthin, wo man vielleicht auch die sehr, sehr zu kämpfen hatte, beziehungsweise sehr dieser Menschenfurcht ausgeliefert war. Sich sehr davon leiten hat lassen. Warum hat er gegen Gottes Willen, das durften eigentlich nur die Priester, warum hat er gegen Gottes Willen ein Opfer dargebracht? Nicht deswegen, weil er Angst hatte vor dem Volk, weil sie ungeduldig wurden und dann hat er es selber gemacht. Oder der Prophet Elia. Warum flieht er vor einer Frau, nachdem er sogar Feuer vom Himmel erbeten hat, sogar diese 400 Baalspriester umgebracht hat, Dinge getan hat, wo Gott voll auf seiner Seite war und im nächsten Moment flieht er vor einer Frau. Nicht deswegen, weil er Angst bekommen hat. Angst, Furcht vor Menschen. Gehen wir ins Neue Testament, wieder dieser Petrus. Ein anderes Beispiel. Warum verleugnet Petrus seinen Herrn Jesus? Warum verleugnet er ihn? War es nicht Angst? Angst vor einer Magd, vor einem Knechten, war es nicht die Menschenfurcht? Oder Ananias und Sapphira, ihr kennt diese Geschichte auch. Ananias und Sapphira, die sind hingegangen vor die Aposteln, vor die Ältesten einer Gemeinde und haben gesagt, hier habt ihr das Geld. Und das ist wirklich alles, was wir euch gegeben, alles, was wir haben, besitzen, das möchten wir euch geben. Sie wollten gut dastehen, aber sie haben betrogen. Sie haben sich was zur Seite geschafft. Und sie mussten auch das Gericht, sie starben dann auch. Sie haben betrogen. Und warum haben sie es aber gemacht? Warum haben sie betrogen? Weil sie vor Menschen gut dastehen wollten. War das nicht auch Menschenfurcht? Gut dastehen wollen vor anderen? Ja, ich könnte jetzt die Liste fortsetzen. Die wird gar kein Ende nehmen. Ich denke, wir alle haben mit dieser Menschenfurcht doch irgendwie zu tun und vielleicht auch zu kämpfen. Ich denke, diese Menschenfurcht ist auch in vielen Dingen der Hauptgrund von Versagen, wo man auch ich persönlich in meinem Leben oft im Nachhinein erst denke, Mist, im Nachhinein bereue ich es erst. In diesem Moment hat man vielleicht den Mut nicht dazu, vielleicht tut man es auch unbewusst und im Nachhinein, warum hast du es jetzt so gemacht? Zum Beispiel vor den Arbeitskollegen. Ganz klar, es gibt sich die Gelegenheit, ein Zeugnis zu geben. Man hat keinen Mut. Keinen Mut, was zu sagen. Und man merkt wieder, es ist schwierig, diese Menschen zu finden. Was denken die anderen von mir? Oder es wird Unrecht getan. Es wird gelästert über jemanden. Und man redet mit vielleicht. Und im Nachhinein, warum macht man mit? Die Menschenfurcht. Ich merke sehr oft bei mir im Alltag, diese Menschenfurcht, die quält einen, die quält einen. Und das ist die Frage, ja, dieser erste Punkt, den ich auch gestellt habe, warum fürchte ich Menschen? Warum fürchte ich Menschen? Vielleicht kann man sie gar nicht beantworten, diese Frage, aber vielleicht einfach nur deutlich machen jetzt, wir haben alle was mit dem zu tun. Wir haben alle was mit dieser Menschenfurcht zu tun. Und das steckt einfach in uns, gut dastehen wollen. Ein super Typ abzugeben, nicht negativ aufzufallen in der Masse. All das ist einfach das Schlechte in uns. Ich glaube, das ist, darum hat auch jeder Mensch auch mit dieser Menschenfurcht auch etwas zu tun. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ja, und das ist wirklich eine Volkskrankheit, so habe ich das gedacht. Das ist wirklich eine Volkskrankheit und dagegen gibt es einen Schlüssel. Dagegen gibt es aber keine Therapie und dagegen gibt es auch keinen Impfstoff. Aber es gibt einen Schlüssel und den wollen wir uns herausarbeiten jetzt auch in Punkt 2, nämlich wie fürchte ich Gott? Das ist Punkt 2, wie fürchte ich Gott? Ich will es uns mal erklären. Ich denke, dass wir Menschen dass wir diesen Gedanken hätten, völlig frei von Furcht zu werden, das gibt es nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht als Mensch völlig frei von dieser Furcht werden. Ich möchte es uns erklären, wie gesagt, es gibt ein anderes Beispiel, wo das ähnlich eigentlich erklärt, die Bibel. Zum Beispiel, Jesus sagt selber, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder dienst du Gott oder dienst du den Teufel. Oder bist du dem Mammon ausgeliefert, ja? Dienst dem Geld. Entweder bin ich ein Knecht Gottes oder bin ich ein Knecht der Sünde? Eine dritte Option gibt es da gar nicht. Und so ähnlich sehe ich es auch bei der Furcht. Entweder fürchtest du Menschen oder du fürchtest Gott. Wenn du Gott nicht fürchtest, wirst du wahrscheinlich Menschenfurcht haben. Und andersrum vielleicht auch. Wenn du Menschen fürchtest, vielleicht, wie ist denn mit deiner Gottesfurcht? Frag dich das mal. So waren meine Gedankengänge mit diesem Thema, wie fürchte ich Gott? Ich habe mich selber gefragt, wie, wenn ich frei werden möchte, wenn du frei werden willst von dieser Menschenfurcht, von diesem Denken, was denken andere von mir. Aber praktisch im Alltag, das ist ein ganz praktisches Thema. Dann stellt sich die Frage, ja, wie sieht es denn um meine Gottesfurcht aus? Wir kommen da nicht drum herum. Und das ist eine Grundlage. Das ist eine Grundlage in unserem Leben, wo auch dein Leben sehr, sehr bestimmen wird. Nämlich, inwiefern fürchtest du Gott? Ich möchte es nachher gleich eingehen, was dieses bedeutet, nämlich Gott zu fürchten, was das eigentlich bedeutet. Ich denke, um dieser Gottesfurchtfrage nachzugehen, müssen wir erstmal dem nachgehen, was ist denn die Grundlage, um Gott wirklich fürchten zu können, auf eine rechte Art und Weise. Da habe ich auch nach einem Beispiel gesucht und da ist mir ein super Beispiel eingefallen. Wenn du zum Beispiel diese Löwen-Raubkatzen, ja, wenn du diese Löwen-Raubkatzen nur aus Trickfilmen sehen würdest, aber noch nie ein Löwe in deinem Leben wirklich live mal begegnet bist oder ein Video angeschaut hast, wie zum Beispiel er ein Zebra reißt oder sowas, dann würdest du dem Löwen niemals dem dementsprechenden Respekt bringen können. Ist ja klar. Und leider ist es so auch bei uns Menschen. Wenn wir als Mensch ein verkehrtes Gottesbild haben, wenn wir Gott als diesen Trickfilm-Gott kennen, ja, also überall unsere Meinungen von Gott oder Bilder von Gott herbekommen, und nicht aus dem Wort Gottes, dann wirst du ein verkehrtes Gottesbild in dir haben. Und das projizierst du auf Gott. Und gleichzeitig, so wie das bei den Löwen ist, wenn du Löwen aus Trickfilmen kennst, dann wirst du niemals Respekt gegenüber Löwen bekommen. Und so ist auch mit Gott. Also ist die Frage, kennst du Gott wirklich, wie er ist? Kennst du Gott aus seinem Wort? Kennst du Gott? Bist du ihm schon mal begegnet im Wort? In dem, wo er sich offenbart, und das ist ausschließlich in der Bibel. Die Bibel gibt Aufschluss über ihn. Ich denke, das ist ein super Beispiel, um das Prinzip der Gottesfurcht auch zu erklären. Das ist die Grundlage. Kennen wir Gott? Da wird der eine jetzt sagen, ja, Gott ist Liebe. Ja, das stimmt. Gott ist Liebe. Und ich habe heute Morgen noch Nachrichten gelesen und dann habe ich auch noch Online-Zeitschrift gelesen. Da kam die Aussage von einem Pfarrer, der sagt, Gott möchte nicht, dass wir ihn fürchten. Gott ist der liebevollste Person im ganzen Universum. Er möchte nicht, dass wir ihn fürchten oder dass wir uns vor ihm fürchten brauchen. Dachte ich so, stimmt eigentlich nicht ganz so. Und doch irgendwie. Und dieser Frage, ich möchte da hinterhergehen. Also, Gott ist natürlich auch ein Gott der Liebe. Wir denken ja auch überhaupt an Weihnachten daran. Gott, Jesus, das ist Wunder, der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist geschehen. Er kam auf diese Erde, das tat er, warum? Aus Liebe. Jesus selber hat ja gesagt, er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern sie zu erlösen, sie zu versöhnen. Und das hat ihm alles gekostet. Diese Liebe Gottes hat ihm wirklich alles gekostet. Wenn wir uns das Kreuz mal vor Augen malen, und wer da hängt, das ist jetzt nicht dran, aber wenn wir uns das mal vor Augen malen, was sehen wir an diesem Kreuz? Ist es nicht diese Liebe Gottes? Natürlich. Diese Liebe in Jesus Christus, die stellvertretend für uns dort hängt. Es hat ihm wirklich alles gekostet. Gott ist ein Gott der Liebe, ja. Aber sehen wir noch an diesem Kreuz? Sehen wir nicht auch, dass dort ein heiliger und ein schrecklicher Zorn Gottes auf einer Person liegt, stellvertretend für mich, und dass diese Person, also Gott, ein Heiliger, ein Gerechter, und ein Gott ist, der Sünde nicht fünfe nicht gerade sein lassen kann? Ich denke, wir können beides sehen. Wir können einmal diese Heiligkeit Gottes an diesem Kreuz sehen und zum Zweiten auch seine Liebe. Also Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch ein Gott, der zu fürchten ist. Und ich möchte es einfach auch belegen mit ein paar Bibelstellen, Psalm 76, Vers 8 zum Beispiel. Da steht eindrücklich, du bist zu fürchten und wer kann vor deinem Angesicht bestehen? Die Bibel sagt es ganz deutlich. Oder 2. Mose 15, Vers 11. Da heißt es, wer ist dir gleich unter den Göttern? O Herr, wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wundervollbringer? Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt ganz viele Beispiele, wo diese Heiligkeit, diese furchtgebietende, ja, dass Gott furchtgebietend ist, dass er zu fürchten ist, dass die das deutlich machen. Also die Bibel spricht davon. Und das ist die Grundlage. Also kennen wir Gott in dem, wie sich er uns offenbart in seinem Wort. Und bei der Suche nach dem, dass Gott zu fürchten ist, wird man gleichzeitig, auch wenn man in der Bibel ein bisschen blättert, feststellen, dass es nicht nur ein Fakt ist, der geschrieben wird, dass er zu fürchten ist, sondern dass es auch was mit mir zu tun hat. Nämlich, wir werden gleichzeitig auch aufgefordert, ihn zu fürchten. Daher diese Aussage von diesem Pfarrer, der sagt, Gott möchte nicht, dass wir uns vor ihm fürchten, stimmt so nicht. Die Bibel sagt es auch, und das möchte ich auch belegen an ein paar Stellen, 5. Mose 13, Vers 5 zum Beispiel. Das ist, wie gesagt, nicht ein Ratschlag oder ein Hinweis, das ist ein Befehl der Bibel. Da heißt es, dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Da kommt es auch. Ihr sollt ihn fürchten. Das ist ein Befehl. Oder Jesaja 8, Vers 13. Den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen. und er sei euer Furcht und euer Schrecken. Das fand ich krass. Euer Furcht und euer Schrecken. Finde ich ein bisschen krass. Aber was, das ist die Frage, die wir jetzt auch nachgehen wollen, was meint die Bibel mit dieser Furcht? Mit dieser Furcht, was meint sie damit? Ich bin da automatisch mit meinen Gedanken an diesen bekannten Vers gekommen im Psalm, in Sprüche 1, Vers 7. Was steht da, wisst ihr das? Sprüche 1, Vers 7.
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit oder der Erkenntnis. Und ich denke, das bedeutet so viel wie diese Scheu und diese Furcht vor Gott zu haben. Also, ich möchte es mal so erklären. Die Furcht vor Gott bedeutet so viel Scheu, Ehrfurcht davor zu haben, Gott herauszufordern, indem dass wir seine Gebote übertreten. Ich will es mal so definieren. Die Scheu davor zu haben, Gott, den Schöpfer, Himmels und der Erde, vom ganzen Universum, ihn herauszufordern, indem dass wir seine Gebote übertreten. Das ist vielleicht eine Definition von Furcht. Aber das ist nicht alles. Gottes Furcht ist mehr. Ich denke, Gott zu fürchten bedeutet nämlich auch, Gott den gebührenden Respekt zu erweisen. Ja? Ihn den gebührenden Respekt zu bringen. Wie? Indem wir ihn in rechter Weise verehren. Und das ist dieser Begriff, der mit auch Furcht zu tun hat, nämlich Ehrfurcht. Ihn ehren, ihn fürchten, Ehrfurcht. Ihn auf rechter Weise verehren. Wie können wir Gott in rechter Weise verehren? Wie können wir das tun? Ich möchte nochmal diesen Vers in 5. Mose 13, Vers 5 zitieren, da heißt es, dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seine Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Und an diesem Anhängen bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ich denke, das ist meine Aussage so, wahre Gottesfurcht zeigt sich immer durch eine Beziehung zu ihm. Wenn wir Gott kennen aus seinem Wort, dann werden wir feststellen, Gott möchte nicht nur einfach einen perfekten Menschen in dir, oder dass du ihm perfekt dienst in erster Linie. Gott, und das sehen wir in der Bibel, lest mal in der Bibel, das seht ihr an vielen Stellen, Gott ist ein Gott, der dein Herz möchte. Gott möchte eine Beziehung zu uns Menschen haben. Also nochmal die Aussage, wahre Gottesfurcht zeigt sich immer durch eine Beziehung zu ihm. Das möchte Gott. Er möchte unser Herz. Und das hat nichts mit Angst vor ihm zu haben zu tun. Ich denke, eine Person, wenn überhaupt, die Angst vor Gott hat, die hat keine Beziehung zu ihm. Die kennt ihn vielleicht auch nicht wirklich. Dann hat man vielleicht Angst vor Gott. Aber Furcht, das hört sich vielleicht ein bisschen kontrovers an, aber nee, Furcht hat nichts mit Angst zu tun. Du kannst Gott fürchten und doch eine Beziehung zu ihm haben. Und das möchte Gott. Also, wie fürchte ich Gott? Da ist mir auch ein Vergleich so gekommen. Zum Beispiel, eine gute Beziehung zu einem Vater zu haben, bedeutet, natürlich, so sagt die Bibel auch, Scheu vor ihm zu haben, Respekt gegenüber ihm zu haben. Aber das nicht auf Kosten einer guten Beziehung zu ihm, wo man jetzt auch kommen kann, wenn man versagt hat oder so. Genauso ist es auch mit Gott. Die Beziehung, die steht an oberster Stelle. Dennoch schließt es nicht eine Ehrfurcht vor ihm aus. Ganz wichtig. Und bei dem Thema der Gottesfurcht ist es wie immer, du kannst links und rechts vom Pferd fallen. Du kannst die Liebe Gottes überbetonen, du kannst auch diese Furcht, die schon fast an Angst grenzt, überbetonen, was man natürlich auch nicht tun darf. Ich denke, dieser gute Mittel, der Gang auf dem Grat, ist diese Beziehung zu diesem Gott. Kennst du Gott? Dann hast du beides, denke ich. Dann haben wir beides. Ja, die Furcht Gottes, wo ich also nachgedacht habe, wo ich mich vorbereitet habe, das ist wirklich eine allumfassende Sache. Die betrifft auch unser Leben. Das ist nicht nur Theorie, das ist auch nicht nur ein Kopfglaube, habe ich gemerkt, die Furcht Gottes, da geht es um alles. Wie gesagt, im 5. Mose 13, Vers 5, die beinhaltet meine Hingabe, die beinhaltet alles, was ich tue, von ganzer Kraft, mit meinem ganzen Denken, aber vor allem von ganzem Herzen. Und dadurch wird Gott eigentlich durch unser Leben verehrt. Dritter Punkt und letzter Punkt ist die Früchte der Gottesfurcht. Ich denke, gerade das Thema der Gottesfurcht, auch viele, die auch im Glauben stehen schon, die haben vielleicht schon viele Predigten über Gottesfurcht, Menschenfurcht und all dem gehört. Und ich erzähle vielleicht auch nichts Neues. Wir wissen vielleicht alle rein vom Kopf glauben oder sowas, was wir auch anhand der Bibel so feststellen, dass Gott ein heiliger Gott ist, das wissen wir. Wir wissen auch, dass er zu fürchten ist, ja, das wissen wir auch. Aber geht es euch da vielleicht so wie mir, dieses bewusste Leben in dieser Gottesfurcht, irgendwie, die fehlt. Da mangelt es oft sehr. So im Alltag geht es so schnell unter. Ich denke auch, leider morgen, das geht so schnell. Vielleicht geht es euch da so wie mir. Wie gesagt, erkennen tut man es dann oft erst in der Praxis, in der Umsetzung, im Alltag. Was da ist. Was zeigt mein Leben? Was zeigt dein Leben? Ist mein oder dein Leben wirklich von dieser Gottesfurcht geprägt? Kann man anhand deiner Gottesfurcht auch dich und deine Beziehung und einfach wie du lebst erkennen, wie es um deine Gottesfurcht bestellt ist? Und da sehe ich sehr viel Nachholbedarf bei mir. Vielleicht seht ihr es bei euch auch, weiß nicht. Ja, und ich habe erkannt, das ist nicht nur ein Randthema, wo man mal so, ja, so nicht wie am Anfang erwähnt, so nicht so dramatisch ist. Es ist schon ein sehr dramatisches Thema eigentlich. Ja, wahre Gottesfurcht, das habe ich so jetzt erkannt als eine Frucht, finde ich so. Wahre Gottesfurcht verdrängt automatisch meine Menschenfurcht. Versucht's mal. Ich möchte euch nur ermutigen. Wandelt in dieser Gottesfurcht. Macht euch das bewusst, wer ihr seid. Wer Gott ist. Und wandelt in dieser Gottesfurcht. Das ist etwas Praktisches, etwas, was ihr tut. Ich glaube, die Menschenfurcht wird in dieser Hinsicht am besten bekämpft. Nicht durch Disziplin, durch Anstrengung oder sowas, sondern Menschenfurcht wird, glaube ich, nur mit dieser Gottesfurcht bekämpft. Das ist so eine Frucht, finde ich auch, wenn man diese Gottesfurcht hat, was man sehen kann. Man wird diese Menschenfurcht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber stückweise mehr und mehr verlieren können. Selbst im Kampf gegen die Sünde, habe ich festgestellt, ist die Gottesfurcht das beste Gegenmittel. Sprüche 16, Vers 6, vielleicht ist es richtig. Sprüche 16, Vers 6 heißt, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Ja, interessant. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und wenn wir Gottesfurcht besitzen, besitzen wir sehr, sehr viel. Das sagt die Sprüche auch, in Sprüche 15, Vers 6. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als großen Reichtum und ein schlechtes Gewissen dabei. Auch treffend gesagt, besser wenig mit der Furcht des Herrn. Weit mehr von Bedeutung und wertvoller Furcht Gottes, die Furcht des Herrn zu haben. Ja, wie gesagt, jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich jetzt in dieser Gottesfurcht auch wirklich so aktiv wandeln? Wie gesagt, das ist nicht eine oberflächliche Entscheidung, das bedarf, oder ja, da geht es um alles. Da geht es wirklich um alles. Das kostet dich vielleicht auch alles. Es geht, wie gesagt, auch schon, es geht um unser Herz, weil Gott schaut nicht das Äußere an, wo die Menschen vielleicht das Äußere sehen, dein Wandel, sondern Gott sieht das Herz an. Das betrifft unser, dein und mein Herz. Und das ist eine Entscheidung, die liegt bei uns selber, wie bei allen Dingen. Das ist eine Entscheidung. Diese Ausrede, dass wir uns nicht entscheiden könnten oder sowas, gibt es nicht. Du kannst dich für alles, was du tust, in irgendeiner Weise entscheiden. Auch bei dieser Gottesfurchtfrage. Ich denke, meine und deine Beziehung zu Gott, die wird auch unser Wandel in dieser Gottesfurcht zeigen. Vielleicht sollten wir zuerst mal wieder im Bereich unserer Beziehung zu Gott arbeiten. Ich möchte uns eigentlich dazu ermutigen, jetzt langsam komme ich auch zum Schluss, man wird es wie gesagt auch nicht von heute auf morgen besser machen. Das sagt selbst ein Paulus und ein Timotheus, er sagt, übe dich in der Gottesfurcht. Das müssen wir aktiv uns jeden Tag, Tag für Tag sagen, dranbleiben, uns darin üben, es uns jeden Tag bewusst machen. Und das sagt selbst Paulus, wie gesagt, zu einem Timotheus, einem Jünger, der, sag ich mal, von seiner Hingabe, von dem, wie er für Gott arbeitet, auch ein sehr gutes Vorbild ist. Aber auch ihm wird gesagt, übe dich in der Gottesfurcht. Und ich denke, das betrifft auch uns. Ja, ich möchte einfach schließen mit ein paar Bibelstellen, die auch zu diesem Thema Gottesfurcht, Menschenfurcht passen und die wir uns vielleicht einfach jetzt auch in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit jetzt auch mitnehmen, uns begleiten sollen. Vielleicht erinnern wir uns auch mal irgendwann mal im Alltag an eins von diesen Versen. Ein paar mutmachende Bibelstellen. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Lasst uns aber in Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, du siehst oft, wie wir, auch ich im Alltag, so schnell mich von der Furcht vor Menschen beeinflussen lassen oder den Denken, was denken andere von mir. Und ja, wie durch diese Menschenfurcht, die oft immer wieder hochkommt, auch ich versage und falle. Aber danke, dass ich kommen darf, auch immer wieder Buße tun darf vor dir und Gnade finden darf. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der ja auch zu fürchten ist und der so groß ist an Macht und in seinen Taten auch. Und doch, Herr, dass du ein Gott bist, der alles gegeben hat, dass du stellvertretend für uns an diesem Kreuz gestorben bist und so sehr geliebt hat. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist und dass wir eine Beziehung, Herr, zu dir, dem großen Gott, dem Schöpfer, haben dürfen und dass diese Beziehung alles ist, auf die es auch ankommt. Ja, ich möchte auch bitten für mich, Herr, in meinem Leben, dass du mich immer mehr zu dir ziehst, dass die Beziehung auch zu dir wachsen kann, dass ich erkennen darf, wer du bist, auf dass ich dich mehr fürchten und ehren und mit Ehrfurcht auch begegnen darf und aber auch, dass die Liebe zu dir dadurch, dieses dir anhängen, wachsen darf. Danke, Herr, für diese Botschaft, die uns die Bibel gibt. Schenk, dass im Alltag sie nicht untergeht und dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter werden. Amen. Amen.
So, vielen Dank, Yoshi. Wir wollen jetzt ein Lied singen, 154. Thron stehen muss irgendeinen Tag Und da muss ich sagen, wo bin ich jetzt? Bin ich ein geretteter Mensch oder ein ungeretteter Mensch und der dann in die Hölle geht? Und als mir dann Gott, Jesus, mich angesprochen hat und gesagt hat, Matteo, wenn du jetzt stirbst, wo gehst du hin? Dann habe ich direkt schnell gesagt, ja, ich gehe in die Hölle. Und ich hatte richtig dieses Angst vor Gottes Zorn. Und da will ich euch einen Vers lesen, in Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Das ist wunderbar. Wir sitzen jetzt hier nicht, weil wir besser sind, als die draußen sind. Wir sitzen jetzt hier nur, weil wir Gottes Gnade bekommen haben. Und weil wir das angenommen haben. Gesagt haben, Herr, ich will dich annehmen in mein Leben. Ich habe Angst, ich habe Furcht von deinem Zorn. Wie Yoshi gesagt hat, wenn du jetzt einen Tiger hier hättest hier drin, da wären alle hier rausgeflogen. Da will ich wirklich sehen, wie er schnell rausfliegt. Warum? Weil er Angst hat. Von was? Vor seinen Bissen. Wie schlimmer wird es sein, wenn wir vor Gottes Angesicht uns treffen? Diese Wörter will ich euch auf dem Herzen legen. Dann singen wir noch ein letztes Lied, damit wir noch mehr wach werden. Und dann dürfen wir aufstehen und gehen. Und ich grüße euch ganz, ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus. Ein schönes, gesegnetes neue Woche.
Und dieses Lied ist Nummer 16. Das wird besser.